wenn du Lehrerin bist und du denkst, ich habe sowieso so viele Kinder mit Zuwanderungsgeschichte, ich kann da gar nichts machen, dann fehlt dir das Fundament, dass du Begabungen erwartest. Und man müsste bei jedem Kind Begabungen erwarten. Wenn man sie nämlich erwartet, dann sucht man sie auch. Und wenn man sie sucht, dann findet man sie.
Education to go, der Podcast von Margret Stamm.
Mit Jennifer Bossartz.
Und Michelle Biri.
Der Podcast für alle, die Bildung und Erziehung besser verstehen wollen.
Wir starten mit einem kleinen Gedankenexperiment in diese Folge. Stellen wir uns zwei Kinder vor. Das eine meldet sich im Unterricht oft. Es spricht fließend, wirkt selbstsicher und bekommt schnell die Aufmerksamkeit der Lehrpersonen. Das andere Kind lebt mit der Familie noch nicht so lange in der Schweiz, es spricht vielleicht auch nicht perfekt Deutsch und es wirkt im Unterricht etwas eingeschüchtert und zurückhaltend. Wer von beiden gilt als begabt? Und noch wichtiger, wer von beiden wird gefördert und warum? Genau darüber sprechen wir heute in der heutigen Folge von Education to Go, unterstützt von Swisslos. Herzlich willkommen, liebe Zuhörende, und natürlich wie immer, hallo und herzlich willkommen, liebe Margret Stamm.
Hallo, Jennifer.
Ich freue mich, Margret, dass wir heute über ein spannendes Thema sprechen miteinander. Und du als renommierte Erziehungswissenschaftlerin, gibt es deiner Meinung nach so etwas wie Chancengleichheit in der Schule?
Nein. Die gibt es nicht, aber die Bildungspolitik spricht immer davon, aber das sind zwei Paar Schuhe. Es gibt sie nicht, wir sind auf dem Weg dazu, man bemüht sich eigentlich, aber gerade das Thema, von dem wir heute sprechen, zeigt, dass eben Chancengleichheit auch in der Begabungsförderung noch überhaupt nicht realisiert ist.
Das ist eigentlich eine ernüchternde Feststellung in einem Land, das sich ja rühmt, eines der fortschrittlichsten zu sein. Du hast für den heutigen Podcast eine These verfasst und sie lautet: Manche Kinder scheitern nicht an fehlendem Talent, sondern an einem System, das ihr Talent nicht erkennt. Eine starke Aussage. Viele Lehrpersonen, die werden jetzt vielleicht denken, Momentchen mal, also wir geben hier jeden Tag unser Bestes für unsere Schülerinnen und Schüler. Gegen wen genau richtet sich denn diese Kritik?
Also erstens, wer mich kennt, weiß, dass ich immer provokative Thesen formuliere. Die ist provokativ. Das ist aber meines Erachtens positiv, weil man sich dann auch emotional damit, mit dem Thema auseinandersetzt. Was die Benachteiligung angeht, ist es so, dass Kinder aus, ich sage mal, Zuwanderungsfamilien oder man kann auch sagen, solche mit Minoritätshintergrund, dass die meistens mit einem Vorurteil konfrontiert sind und das lautet, dass eben solche Kinder weniger intelligent sind als einheimische Kinder. Und dieses Vorurteil ist sehr verbreitet. Und darüber werden wir heute sicher auch sprechen, weil Vorurteile haben Wirkungen.
Mhm. Kannst du noch ganz kurz ein Beispiel oder ein, zwei Beispiele dafür machen, was ein Minoritätshintergrund ist?
Jawohl, ich habe lange gesagt, Kinder mit Migrationshintergrund. Und da waren aber einheimische Arbeiterkinder ja nicht dabei. Und da waren auch Kinder nicht dabei, die aus Familien stammen, die Probleme haben, Vater oder Mutter. Und deshalb fasse ich unter dem Begriff Minoritätshintergrund eben alle Kinder zusammen, die einen benachteiligenden oder einen schwierigen Hintergrund haben, seien das eben solche mit Zuwanderungsgeschichte, seien das Arbeiterkinder, seien das Kinder, die körperlich behindert sind beispielsweise, aber geistig überhaupt nicht, seien das Kinder aus Familien, die eine Mutter haben, die depressiv ist, ein Vater, der Alkoholiker ist und so weiter. Das sind Minoritätsfamilien.
Wir vertiefen das natürlich und du hast wie immer deine Gedanken zu diesem Thema gebündelt und wirst uns nun deinen Mini-Deep-Dive vorlesen.
Genau. Die Schweiz versteht sich gern als Land der Bildungschancen. Leistungsbereitschaft, Begabung und Eigenverantwortung gelten als zentrale Werte. Wir sagen, kein Talent darf verloren gehen. Doch die Realität ist anders. Wir übersehen genau die Talente, die nicht ins Bild passen. Gerade in der Begabungsförderung. Hochbegabte Kinder aus akademischen und ressourcenstarken Familien werden häufig früh erkannt und gezielt unterstützt. Während Kinder mit Zuwanderungsgeschichte oder eben solche aus einheimischen Arbeiterfamilien trotz gleicher kognitiver Fähigkeiten deutlich schlechtere Chancen haben, Zugang zu Förderangeboten, Gymnasien oder anspruchsvollen Bildungswegen zu erhalten. Unser Bildungssystem erkennt Begabung vor allem dort, wo sie vertraut wirkt, sprachlich perfekt, angepasst, schulisch erfolgreich. Wer anders denkt, anders spricht oder anders lernt, gilt schnell als Problem statt als Potenzial. Besonders sichtbar wird das bei Jugendlichen mit Zuwanderungsgeschichte. Sie bringen Mehrsprachigkeit, Flexibilität, in zwei Kulturen zu leben mit, aber wir messen das nicht. Wir messen Sprache, wir geben Noten, wir beurteilen Anpassung und nennen das Begabung. Doch Begabung wird nicht nur übersehen, sie wird verbaut. Die unbequeme Wahrheit ist, das Problem ist nicht die fehlende Begabung, das Problem ist ein System, das nur erkennt, was ihm ähnelt. Die Frage ist also nicht, ob Begabungen existieren bei Kindern mit Zuwanderungshintergrund. Die Frage ist, warum kennen wir sie nicht? Damit wird ein zentrales Versprechen der modernen Demokratie infrage gestellt, dass Herkunft nicht über Zukunft entscheiden darf.
Wenn wir über Chancengleichheit sprechen, Margit, haben ja viele das Gefühl, dass heute grundsätzlich alle Kinder Zugang zu Bildung haben. Weshalb reicht das alleine noch nicht, um gleiche Chancen zu schaffen?
Weil es eigentlich nicht nur um Chancengleichheit geht, sondern um Chancengerechtigkeit. Und Chancengerechtigkeit heißt eigentlich, dass man den Kindern, die keine guten, so guten Voraussetzungen haben, wie zum Beispiel Kinder aus privilegierten Elternhäusern, dass man die eben besonders unterstützt oder denen die Möglichkeit gibt, sich eben zu entfalten, ohne dass eben sie Eltern haben, die das bereits schon tun, oder dass sie Eltern haben, die versuchen, sie gut zu platzieren.
Also es haben eigentlich alle Kinder einen anderen Anfangspunkt, genau, im Leben oder genau, einen anderen Starting Point, ja, von, ja, dem aus sie nachher das Leben bestreiten. Und das alleine ist ja schon ein Ungleichgewicht.
Genau. Und wir meinen zum Beispiel immer, wenn wir das sagt, vertritt auch die Bildungspolitik häufig, wenn wir Kinder schon früh fördern, vor der Schule, vor dem Schuleintritt, dann ist Chancengleichheit und Chancengerechtigkeit hergestellt. Das ist aber nicht so, denn Frühförderung muss ja auch wirken. Also Kinder, die eine frühe Förderung bekommen, garantieren noch nicht oder ihre Ergebnisse garantieren noch nicht, dass sie dann wirklich aufschließen können oder Erfolge verzeichnen, zum Beispiel in der deutschen Sprache.
Du sprichst davon, dass unser Bildungssystem Begabung häufig sehr eng definiert. Was verstehen wir denn überhaupt unter Begabung und was übersehen wir möglicherweise?
Also Begabung ist eine gute Frage. Begabung ist eigentlich das, was ein Kind mitbringt ab Geburt. Das heißt, ob es spezifische genetische Anlagen hat im sprachlichen Bereich, im mathematischen Bereich, ob es eine spezifische Persönlichkeit hat. Begabung, sagt man, das ist ähnlich wie Intelligenz. Intelligenz sind die kognitiven Fähigkeiten. Begabung ist etwas umfassender, nicht nur die Kognition, sondern eben auch andere, aber angeborene Eigenschaften. Und Talent beispielsweise, das ist ein Begriff, der darauf hinweist, dass Kinder eben schon etwas zeigen, was sie schon können. Also ein Beispiel, das sind vierjährige, fünfjährige Buben und Mädchen heute, die bereits im Fußball sehr routiniert wirken und schon viel können. Und man erstaunt ist, dass die eigentlich nicht altersgemäß sind in ihren Fähigkeiten, sondern diesem Alter voraus.
Also mein Mann wäre so ein Beispiel, genau, er war lange Profifußballer, ja, und bei ihm ist die Geschichte in der Familie sehr geläufig, dass er schon mit 4 Jahren ganz viele Bälle zurückwerfen konnte und sich wahnsinnig talentiert zeigt rund um den Ball. Ist das jetzt ein Talent, das früh gefördert wurde und deswegen sich entfalten konnte? Oder glaubst du, das war schon eine Veranlagung?
Ich glaube, bei deinem Mann würde ich jetzt behaupten, ich kenne ihn nur aus den Medien, Ich würde bei deinem Mann behaupten, dass er wahrscheinlich eben Talent gezeigt hat und dass das aufgefallen ist. Und das ist das Erste, dass wenn Kinder eben schon zeigen können, dass sie irgendwo herausragend sind, dann ist das sehr wichtig. Dass aber dein Mann so Karriere gemacht hat, das spricht noch für etwas anderes. Das spricht dafür, dass er nicht einfach ein kleines Wunderkind war, das dann sich plötzlich so entfaltete, sondern dass er wahrscheinlich auch dabei geblieben ist, weil er Biss hatte, weil er geübt hat, weil er durchsetzungsfähig war, weil er auch in der Pubertät dran geblieben ist. Das ist manchmal ein Problem für junge Menschen, dass sie in der Pubertät aufhören damit, und dass er viel Zeit investiert hat. Also eine Begabung, die zeigt, also muss sich zuerst einmal zeigen oder man muss sie entdecken, das ist richtig, aber sie muss sich dann auch entfalten zu einem Talent, und das Talent muss man dann auch pflegen und viel üben. Das ist eine harte Arbeit.
Spricht auch dafür, dass er Eltern hatte, die ihn wirklich gefördert und unterstützt hatten. Das genau. Auch auf jeden Fall.
Ja.
Wir haben jetzt schon mehrfach das Stichwort Mehrsprachigkeit gehört.
Ja.
Viele Kinder wachsen ja heute mehrsprachig auf. Man könnte ja meinen, das sei eine super große Ressource, und gleichzeitig erleben manche Kinder genau deswegen eben Schwierigkeiten in der Schule. Warum wird Mehrsprachigkeit oft eher als Defizit als Stärke wahrgenommen?
Also ich würde da unterscheiden. Mehrsprachigkeit wird bei Expat-Kindern zum Beispiel, die Deutsch und Englisch oder Deutsch und Französisch sprechen, wird das teilweise sogar als Begabung ausgelegt, und man findet das cool und gut und förderlich, eben Begabungsförderung. Aber sobald ein Kind eine Zuwanderungsgeschichte hat und vielleicht Albanisch spricht oder Serbisch spricht und dann Deutsch lernen muss, findet man Mehrsprachigkeit schlecht. Und man kritisiert dann nur vor allem, dass diese Kinder zu spät Deutsch lernen oder nicht Deutsch lernen oder zu wenig gut Deutsch lernen. Und das ist sicher eine Herausforderung, aber wenn wir nur von Mehrsprachigkeit sprechen wollen, ist das eine Kompetenz. Ein Kind, das zwei Sprachen spricht, und wir gehen jetzt mal davon aus, dass es Deutsch lernt und dann sich auf Deutsch ausdrücken kann, vielleicht auch mit einer längeren Übungszeit. Aber für eine globale Gesellschaft ist Mehrsprachigkeit enorm wichtig. Und gerade Kinder mit Zuwanderungsgeschichte haben häufig auch unterschiedliche, also kulturelle Hintergründe, die eben auch das Verstehen, das interkulturelle Verstehen fördern. Und Mehrsprachigkeit müsste erstens mal selbstkritisch angeschaut werden, und zweitens müsste Mehrsprachigkeit einen besseren Ruf bekommen.
Wie stark beeinflusst die sprachliche Ausdrucksfähigkeit denn die Wahrnehmung von Intelligenz oder eben Begabung?
Das ist eben eine Achillesferse. Wenn man Kinder hat, oder viele Lehrpersonen, würde ich mal sagen, schauen darauf, ob ein Kind sprachlich einigermaßen okay ist, ob es sich auf Deutsch ausdrücken kann. Und wenn das nicht so der Fall ist, wie man das erwartet, dann sieht man die Begabung eben nicht. Man kann also sagen, Sprachkompetenz und Begabung gehören eigentlich zusammen. Wenn Sprachkompetenz nicht vorhanden ist, wie erwartet, dann traut man einem Kind eben auch keine Begabung zu.
Ein Gedanke aus deinem Text hat mich besonders beschäftigt, dass Lehrpersonen oft unbewusst unterschiedliche Erwartungen an Kinder haben. Welche Rolle spielen denn eben solche Erwartungen für den Bildungsweg eines Kindes?
Ich kann einen Fachausdruck erwähnen, den wahrscheinlich alle Zuhörenden kennen. Das ist der Pygmalion-Effekt. Und da gibt's eine schöne Geschichte, warum dieser Pygmalion-Effekt nach Pygmalion benannt wurde. Pygmalion war ein griechischer Bildhauer. Und er hat sich enorm in eine seiner Statuen verliebt. Und er hat sich über die Massen verliebt in diese Statue, dass ihm dann die Göttin Athena entgegengekommen ist und gesagt hat, ich erlöse dich von dieser Liebe, ich mache diese Statue lebendig. Und das ist der Inbegriff des Pygmalion-Effekts. Wenn du Erwartungen hast, wenn du hohe Erwartungen hast, wenn du intensive Erwartungen hast, erfüllt sich vielleicht dieser Traum. Und Lehrpersonen, wenn ich das jetzt auf die Schule übertragen darf, Lehrpersonen, die hohe Erwartungen an Kinder haben, die geben den Kindern eben auch das Gefühl mit, dass sie gut sind, dass sie wertgeschätzt werden und die werden dann auch selbstsicher. Das heißt, der Pygmalion-Effekt hat eben einerseits kann er positive Auswirkungen haben, wenn aber jemand eben wenig Erwartungen hat an ein Kind, weil es sprachlich eben nicht so gut ist, weil es aus einer einfachen Familie kommt, dann zieht der Pygmalion-Effekt eben eher in die andere Richtung, dass es niedrige Erwartungen sind. Mhm. Und Kinder spüren das und verhalten sich entsprechend und dann trifft eben diese sich selbst erfüllende Prophezeiung ein.
Lehrpersonen sind ja nebst den Eltern oft sehr wichtige Bezugspersonen oder zumindest Autoritätsfiguren, die sehr prägend sind und sehr prägend sein können für Kinder. Ich hatte zum Beispiel eine Lehrerin, die mich sehr geprägt hatte. Sie hat mir im Gymi ein Talent im Schreiben attestiert, mich gezielt gefördert, mir Lektüre empfohlen und so eigentlich meinen gesamten Karriereweg hin zur Journalistin ein Stück weit legitimiert, vor allem für mich selber. Wie groß ist dieser Effekt tatsächlich, wenn einem Kind in der Schule eben wenig zugetraut wird?
Ich denke, dass die Kinder dann sehr schnell diese Einschätzung der Lehrerin, des Lehrers übernehmen und von sich dann die Überzeugung entwickeln, von sich selbst die Überzeugung entwickeln, dass sie eben nicht begabt seien oder manchmal sogar, dass sie dumm seien. Also die Erwartungshaltungen spüren Kinder sehr gut und wenn die Erwartungen niedrig sind, dann verhalten sich Kinder häufig dementsprechend eben, dass man sich dann bestätigt fühlt, dass dieses Kind eben keine hohen Begabungen hat.
Und das Kind kriegt dann auch im Verlauf des Bildungswegs kaum mehr Chancen wahrscheinlich, das irgendwie zu revidieren, dieses Gefühl, weil viele Bildungswege werden bereits sehr früh gelenkt, oder? Empfehlungen für Schulformen oder spätere Laufbahn können dann weitreichende Folgen haben. Weshalb sind diese Übergänge gerade für Kinder aus benachteiligten Verhältnissen so entscheidend?
Also erstens, weil in der Schweiz ja sehr früh selektioniert wird, nach der 6. Klasse im Durchschnitt. Und sehr viele Kinder mit Zuwanderungsgeschichte kommen manchmal auch wegen der Sprachfähigkeit in die Realschule, also Sek C. Und das Problem ist, dass wir zwar ein durchlässiges Bildungssystem haben, das aber gerade in diesem Segment der eher benachteiligten Kinder diese Durchlässigkeit nicht funktioniert und die dann eigentlich in der Realschule bleiben. Deshalb spricht man eben auch davon, dass eine frühe Selektion begabungsverhindernd sei. Ich denke aber, das ist nur eine Seite der Medaille. Die andere Seite ist die, dass eben die Förderung oder die Suche nach Begabungen schon viel früher beginnen müsste und sich eben, und das ist ein ganz wichtiger Aspekt, sich nicht einfach an der Sprachfähigkeit orientieren sollte. Sprachfähigkeit, also nicht eher nur genügende sprachliche Kompetenz im Deutsch, heißt noch lange nicht, dass das Kind nicht denkfähig ist. Und da macht man manchmal schon den Fehler, dass man diese beiden Dinge gleichsetzt.
Was mich beeindruckt hat, du beschreibst viele Jugendliche mit Zuwanderungsgeschichte als besonders resilient. Du sagst, sie bewegen sich zwischen verschiedenen Kulturen, übernehmen oft früh Verantwortung und lernen, mit komplexen Situationen umzugehen. Und ich musste dabei sehr fest an Freundinnen von mir denken, die auch eine Zuwanderungsgeschichte haben und die zu Hause zum Beispiel schon als Kind Briefe oder Rechnungen für ihre Eltern übersetzen mussten, weil diese schlicht nicht so gutes Deutsch konnten, um dies zu tun. Sie haben also schon sehr früh sich mit Dingen auseinandergesetzt, mit denen ich mich zum Beispiel nicht auseinandersetzen musste und haben so wahnsinnig viel Verantwortung früh übernommen. Warum werden zum Beispiel solche Fähigkeiten oder Kompetenzen im Bildungssystem nicht sichtbar?
Weil wir ein enges Begabungsverständnis haben oder eine Definition von Begabung. Begabung wird häufig festgestellt an Kriterien wie schulische Leistung, Angepasstheit und Noten. Es gibt nach wie vor Begabtenförderprogramme, die Kinder auswählen anhand der Noten. Und das ist natürlich eine sehr enge Sicht auf Begabung, weil gerade das Beispiel, das du vorhin erwähnt hast, zeigt, dass wir Begabung viel breiter definieren müssten. Wir müssten praktische Intelligenz auch beurteilen, Kreativität beurteilen, Durchhaltevermögen beurteilen oder das Beispiel, das du erzählt hast von den Kindern, die eben für die Eltern viele Dinge erledigen müssen. Solche Kinder, und das zeigt die Forschung zu den benachteiligten begabten Kindern, dass die häufig sehr gut sich selbst organisieren können. Also die müssen nicht nur für die Schule arbeiten, die müssen manchmal kleinere Geschwister hüten und sie müssen Botengänge machen oder Übersetzungsaufgaben übernehmen für die Eltern. Und wir bräuchten ein viel breiteres Begabungsverständnis, das sich nicht nur auf das angepasste schulische und intellektuelle Verhalten konzentriert.
Eben, du kritisierst ja in deiner Forschung, dass Begabung oft mit Anpassung verwechselt wird. Weshalb werden denn ebenso angepasstere Kinder häufig als talentierte wahrgenommen als jene, die anecken oder eben ungewöhnlichere Wege gehen?
Also ich denke, ich kann ja auch aus meiner Karriere sprechen und auch von meiner Zeit an der Uni sprechen. Studierende, die kritisch sind, die nachhaken, die etwas kritisieren, was man in der Vorlesung gesagt hat, das ist eine Herausforderung. Und da muss man auch etwas über sich selbst stehen und selbstkritisch sein können. Und angepasste SchülerInnen, also so die Zugröschen, das ist bekannt aus der Forschung, dass diese Kinder automatisch besser bewertet werden als die Unangenehmen, die Störefriede, dass das eben eine Rolle spielt und häufig, ich nehme an, Lehrpersonen hören das jetzt nicht gern, was ich sage, oder einige Lehrpersonen hören das nicht gern, die zuhören, dass in die Noten häufig auch das Verhalten einfließt. Also wir wissen beispielsweise, dass Mädchen durchschnittlich bessere Noten kriegen, weil sie angepasster sind, dass Knaben, die Streber sind, dass die ebenfalls bessere Noten bekommen als Knaben, die eher faul sind oder sich zurücklehnen und nicht groß mitmachen. Also das Angepasstsein ist nach wie vor ein Ideal des bevorzugten Schülers oder der bevorzugten Schülerin.
Also wenn wir das alles zusammennehmen, dann verlieren nicht nur einzelne Kinder wichtige Chancen, oder? Sondern die Gesellschaft insgesamt verschwendet auch ganz viel Talent, wenn man nicht richtig hinschaut. Ja. Welche Folgen hat es, wenn Begabung systematisch übersehen wird?
Also ich denke, dass, ich sage immer, Kinder mit Zuwanderungsgeschichte sind wahrscheinlich die größten Minderleister, die es gibt. Viele mit Zuwanderungsgeschichte könnten viel mehr, als sie eigentlich zeigen. Man könnte sie viel besser fördern. Es gibt ein großes Potenzial verloren, aber es wäre nicht damit getan, wenn wir sagen, liebe Lehrpersonen, jetzt entdeckt die doch mal und dann fördert die. Es ist häufig auch so, dass Eltern gar nicht besonders interessiert sind, dass diese Kinder besonders gefördert werden. Es gibt ehrgeizige Eltern, die gibt es sehr wohl mit Zuwanderungsgeschichte, aber es gibt auch viele, die sagen, wir gehen sowieso zurück in unser Land in 10 Jahren und unser Kind muss nicht besonders gefördert werden, weil es wird, genauso wie wir als Eltern, wird es mal als Portier oder als Serviceangestellte arbeiten.
Also wir haben jetzt sehr viel darüber gesprochen, wie man es besser machen könnte. Wen müssen wir denn jetzt konkret eigentlich in die Verantwortung nehmen? Wer ist verantwortlich dafür, dass sich das Bildungssystem dahingehend verbessert?
Also wenn wir den Fokus auf die Begabungsförderung legen, dann müsste man mal eine Bestandesaufnahme machen, welche Kinder denn tatsächlich in einem Begabungsförderungsprogramm sind. Wir haben das vor 10 oder 15 Jahren gemacht, haben 2000 Kinder untersucht und es hat sich die in Begabungsförderungsprogrammen waren, und es hat sich gezeigt, dass etwa 80% der Kinder in diesen Programmen aus gut situierten akademischen Verhältnissen kommen, einheimische Kinder, und etwa 14 oder 15% waren solche aus gut situierten ausländischen Familien, und insgesamt waren es vielleicht 6% der Kinder, die aus einfachen einheimischen oder ausländischen Familien stammten. Und wenn wir eben überlegen, dass es sehr viele Kinder mit Zuwanderungsgeschichte in der Schweiz gibt und dass diese Kinder etwa 550.000 ausmachen in der Anzahl, und wir gehen in der Forschung davon aus, dass 2% der Population hochbegabt sind, dann wären das ungefähr 11.000 Kinder mit Zuwanderungsgeschichte, genau, die hochbegabt sind. Aber wo sind die denn in den Programmen? Und das wäre für mich eine große Frage, wie man das bewerkstelligen könnte, dass eben solche Kinder vermehrt auf den Radar gelangen. Ich kenne einige neuere Berichte, die es gibt zu Begabungsförderungsprogrammen, aber meistens wird nur untersucht, was für Angebote gibt an den einzelnen Schulen. Manchmal wird auch noch das Geschlecht erhoben, aber es ist mir keine Untersuchung bekannt, die auch die soziale Herkunft anschaut. Und ich denke, das müsste der Begabungsförderung selbst, den Leuten, die Begabungsförderung betreiben, auch ein wenig ein Dorn im Auge sein. Und ich weiß, dass das für viele zutrifft. Aber dort müsste man ansetzen und dann überlegen, wie ändern wir das? Und ich denke, es geht halt erstens auch um Haltungen, um Erwartungen. Wenn man erwartet, dass Kinder auch aus solchen Milieus Begabungen haben können. Das ist der Kernpunkt, das ist das Fundament. Und wie man die dann identifiziert. Und wenn man das über einen IQ-Test macht, über einen deutschsprachigen IQ-Test oder eben über die Noten, dann fallen eben solche Kinder in der Regel durch die Masche.
Und werden ausgeschlossen.
Ja.
Gut, dann lass uns doch noch groß träumen von einem perfekten Bildungssystem, das diese Talente eben breiter erkennt. Wie könnte das aussehen?
Ein Bildungssystem, das Talente breiter erkennt, berücksichtigt Talente aus allen Milieus. Die soziale Herkunft würde dann keine Rolle spielen, sondern es wäre die Begabung, die eine Rolle spielt. Zweitens wären das Kinder, die nicht perfekt im Deutsch sein müssen, die nicht perfekt Deutsch sprechen können, die aber vielleicht rekrutiert worden wären, weil sie besondere Kompetenzen haben, sei das in der Technik oder in der Kreativität, weil sie sehr motiviert sind und so weiter. Also wenn unser Bildungssystem chancengerechter wäre, dann würde es sich auch auszeichnen, dass es mehr Kinder aus Minoritätsfamilien in begabten Förderprogrammen hätte und auch stolz darauf wäre. Wir brauchen nicht mehr Talente. Wir brauchen Kinder oder Talente, die nicht gemäß der Herkunft ausgewählt werden.
Also vielleicht liegt die Herausforderung dann tatsächlich darin, Begabung nicht nur dort zu suchen, wo sie eben vertraut aussieht, sondern auch dort, wo sie sich anders ausdrückt. Worauf könnten insbesondere Lehrpersonen sich achten? Hast du einen Tipp?
Erstens mal, das habe ich schon gesagt, dass man nicht die Qualität der deutschen Sprache mit Begabung gleichsetzt, sondern eher, dass man auch mal schaut, wie das Kind in seiner Muttersprache sich entwickelt, was es für einen Wortschatz hat, wie es denkt in der Muttersprache. Also das wäre ebenso wichtig. Das Zweite ist, dass Lehrpersonen, ich sage jetzt etwas Banales, dass sie ihre Haltungen überprüfen. Ich bringe ein Beispiel. Ich habe einen Referat gehabt vor 2-3 Jahren in einer größeren Stadt in der Schweiz und habe über Begabungsförderung und soziale Herkunft gesprochen und dass man eben eine breitere Begabungsdefinition etablieren müsste. Und dann hat sich eine Lehrerin gemeldet und gesagt, sie fände das hochinteressant, was ich sage, aber sie würde eben in einem Quartier unterrichten, indem es fast oder der Großteil der Kinder hätten eine Zuwanderungsgeschichte. Mhm. Und deshalb seien meine Ausführungen für sie nicht möglich, also sie könnte die nicht in die Praxis umsetzen. Und das zeigt eben, dass die Haltung, wenn du Lehrerin bist und du denkst, ich habe sowieso so viele Kinder mit Zuwanderungsgeschichte, ich kann da gar nichts machen, dann fehlt dir das Fundament, dass du Begabungen erwartest. Und man müsste bei jedem Kind Begabungen erwarten. Wenn man sie nämlich erwartet, dann sucht man sie auch. Und wenn man sie sucht, dann findet man sie.
Voilà.
Und dann muss man sie fördern und unterstützen. Und das ist vielleicht fast das zentrale Element, dass man Erwartungen hat an Kinder und hinschaut und eben nicht nur auf die Sprache schaut, sondern wie ein Kind zum Beispiel ein Problem löst. Manchmal sind es auch ganz ruhige Kinder, die zurückhaltend sind, die eine Kultur der Bescheidenheit zeigen. Das darf uns nicht daran hindern, näher hinzuschauen.
Also das Fazit dieser Folge ist also so etwas wie, Talent ist viel breiter verteilt, als wir oft glauben. Die Chance, dieses Talent zu erkennen, leider nicht immer. Und genau dort gilt es dann vielleicht anzusetzen. Vielleicht lohnt es sich deshalb, in den nächsten Tagen einmal ganz bewusst hinzuschauen, welches Kind überrascht mich vielleicht gerade deshalb, weil ich ihm etwas nicht zugetraut hätte. Also ein Plädoyer auch für eine Reflexion der eigenen Erwartungshaltung.
Ganz genau.
Und viel mehr Offenheit.
Ja. Und auch Austausch im Kollegium, dass man nicht nur einfach die Defizite sieht dieser Kinder, sondern dass man auch drauf schaut, wie sie sich entwickeln, wie sie Fortschritte machen. Dass man das aus einem potenzialorientierten Blick beurteilt.
Sehr schön. Liebe Margit, ganz herzlichen Dank für dieses spannende Gespräch, deine Einblicke und Ausführungen. Mehr zu diesem Thema und zu vielen anderen Bildungs- und Erziehungsthemen findet man auf deiner Webseite unter www.margitstamm.ch. Und wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst es uns gerne wissen. Abonniert den Podcast, kommentiert und bewertet ihn gerne und teilt ihn unbedingt mit anderen Menschen, Eltern, Lehrpersonen oder allen, die sich für Bildungsthemen interessieren. Und nächstes Mal diskutierst du, Margit, dann mit Michelle Biri zum Thema Außenseiter. Sie werden gemacht und nicht geboren. Wie sehr ist hier eigentlich unser Bildungssystem in der Verantwortung?
Also ich werde plädieren in der nächsten Folge dafür, dass unser System eine gewisse Verantwortung trägt, dass aber Außenseiter, dass man immer bei den Außenseiterkindern davon ausgeht, dass das sowieso eine Charakterfrage sei und dass man da nichts dazu beitragen könne. Und das System kann schon etwas beitragen, nicht bei allen Außenseiterkindern, aber bei einigen schon.
Warst du selbst eigentlich Außenseiterin?
Ich glaube, ich war vielleicht schon, aber ich war eine enorm angepasste Schülerin und habe deshalb überall mitgemacht und hätte mir nie getraut, irgendwie aufzufallen. Deshalb bin ich wahrscheinlich im Herzen eine Außenseiterin gewesen, aber von außen her gesehen nicht.
Mehr dazu dann in der nächsten Folge. Vielen, vielen herzlichen Dank.
Herzlichen Dank dir, Jenny.
Ja, und herzlichen Dank fürs Zuhören und eine gute Zeit miteinander.